Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 150 am 20. Juni 2024. 150 Episoden, das ist großartig. Ich freue mich sehr, dass es so weit gekommen ist. Und ich bin nach wie vor Kerstin Kuhnekatt und heute ist zu Gast Wiebke Aarhus von LXSY. Los geht's! Herzlich willkommen im Architekturfunk, Wiebke Aarhus. Du bist Architektin, seit kurzem assoziierte Partnerin bei LXSY Architekten in Berlin und im Vorstand der Architektenkammer Berlin. Wir beide haben uns erst vorgestern in der Werkstatt der IBA 34 gesehen, die IBA der Metropolregion Berlin-Brandenburg, die gerade frisch gestartet ist, und wir gehören dazu einer Gruppe von ExpertInnen, die in der Werkstatt das Programm erarbeiten. Ich bin in der Kommunikationsgruppe. In welcher Gruppe bist du?
Ich bin in der Gruppe zum Leitbild, und weil es ja bei dieser IBA stark gehen wird um Zirkularität und auch um Impulse zum Umbau und zur Umnutzung und Wiedernutzung, ist das natürlich ein Thema, was ich da sehr gerne mit einbringe, weil uns das ja als Büro ganz stark umtreibt.
Ja, genau. Jetzt kommen wir mal überhaupt zu deinem Weg hierher. Du bist ja ganz frisch hier. Du hast viele Jahre in einigen großen und renommierten Büros als angestellte Architektin gearbeitet. Bei Max Dudler, David Chipperfield und Henning Larsen. Immer in Führungspositionen, beziehungsweise schon ziemlich früh in Führungspositionen. Zuletzt warst du Studio Director von Henning Larsen, Architects Berlin. Jetzt bist du hier bei LXSY, einem Büro, das 2015 von Margit Sichrowski und Kim Leroux gegründet wurde. Die ArchitekturfunkhörerInnen haben das schon gehört. Kim Leroux war hier schon zu Gast. Und das mittlerweile eh recht bekannt ist durch sein Engagement bei der Weiterentwicklung des kreislaufgerechten Bauens, der Partizipation und New Work mit dem Ziel der Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Architektur. Wie bist du zu LXSY gekommen und warum?
Ich bin zu LXSY gekommen, weil Kim und Margit, die ich schon eine ganze Weile kannte, durch ihr Engagement und ihre tollen Projekte auch und ihre Sichtbarkeit, würde ich sagen. Ich habe sie bei mehreren Vorträgen und auch Panels bin ich ihnen begegnet. Und wir hatten eine kleine Gruppe von Architektinnen, dazu gehören noch Elise Pischitz-Rieder und Annabelle von Reutern. Wir haben uns regelmäßig getroffen oder treffen uns immer noch regelmäßig.
Die auch schon im Architekturfunk waren?
Genau. Und sprechen da auch über berufspolitische Themen, aber auch aus Themen aus der Praxis. Also es ist sozusagen unser kleiner Netzwerkkreis. Und irgendwann war es für Margit und Kim so, dass die ihre Bemühungen zum kreislaufgerechten Bauen eben auf Früchte getragen haben, in einem etwas größeren Ausmaß mehr Wettbewerbseinladungen gekommen sind und auch mehr Projekte und das Gefühl hatten, sie möchten sich da gerne verstärken. Und darüber haben wir mal gesprochen und da ist bei mir eigentlich so dieser Gedanke gekommen, wie wäre das, wenn ich diese Verstärkung wäre? Mhm. Und das hat uns in eine unglaubliche Euphorie versetzt, diese Idee, zum Glück von allen Seiten.
Schön. Du hast dich ja auch sehr für ArchitektInnen, für Angestellte vor allen Dingen eingesetzt. Du bist als angestellte Architektin auch in den BDA gekommen und hast auch gesagt, dass ein hoher Prozentsatz der Kammermitglieder angestellt ist und die brauchen eine Stimme. Und jetzt hast du sozusagen die Seiten gewechselt. Wie sehr war dir auch mal wichtig, aus dem Angestelltenverhältnis rauszukommen?
Also dazu vielleicht noch, habe ich die Seiten nicht ganz gewechselt. Ich bin im Moment noch assoziierte Partnerin. Wir sind sozusagen in diesem Prozess, dass ich in die Partnerschaft eintrete. Wir haben gesagt, wir lassen uns dafür ein bisschen Zeit, damit erstmal die Projekte die volle Aufmerksamkeit bekommen, und haben uns so eine Timeline gesetzt. Und das ist jetzt eben der Weg, den wir gemeinsam gehen. Aber ja, das ist mein Übergang vom Angestelltensein in die Freiberuflichkeit jetzt. Aufregend, das so kurz vor 50 noch zu machen. Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass das noch passiert, aber es war irgendwie jetzt, es fühlte sich jetzt eigentlich sehr richtig an, das zum jetzigen Zeitpunkt zu tun. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir da so eine gemeinsame Ebene haben, wie wir darüber denken und wie wir auch über so ein Büro als Organismus denken, auch gemeinsam mit den bei uns angestellten ArchitektInnen. Und ich glaube, dass ich diese Angestelltenperspektive, die ich ja ganz viele Jahre hatte, dass ich die weiter auch in mir tragen werde und dass das auch so ein bisschen ein Teil von meiner Art zu führen ist, dass ich versuche, mich auch in die Perspektiven anderer hineinzuversetzen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich einen besonders, einen immer sehr verständnisvollen Führungsstil habe, glaube ich. Also das ist manchmal, wird manchmal so ein bisschen missinterpretiert. Also es ist schon so nach wie vor, dass wir mit einer sehr hohen Ambition unterwegs sind und uns viel vorgenommen haben. Und da gibt es natürlich schon auch immer Momente, wo man das Gefühl hat, es passt nicht so richtig oder es gibt einen unterschiedlichen Zugang zu den Arbeitsinhalten. Aber dass man so ganz grundsätzlich sich vorstellen kann, immer auch auf der Angestelltenseite zu sein in diesem Büro, das wäre für mich schon ein Ziel.
Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, dem möchte ich mal kurz nachgehen, dieses, dass etwas fehlinterpretiert wird, dieses hineinversetzen können, genauso wie vielleicht We do not work, we care. Das war ja auch von LXSY das Motto, was auch neulich auf der, ich weiß nicht, ob es auf der letzten Bauwelt war, jedenfalls auf der 1124 Nummer, glaube ich, groß dann auf dem Cover auch stand. Also geht es auch darum, zu zeigen, wir arbeiten anders, aber das soll nicht unterschätzt werden von einer Art und Weise, die vielleicht stärker hierarchisch, vertikal hierarchisch aufgebaut ist. Ja. Also es ist nicht softer unbedingt.
Ja. Nein, das, genau. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema mit der neuen Führung oder auch mit der Idee von New Work. Kenne ich so, dass auch aus arbeitgebenden Perspektive das manchmal so ein bisschen missverstanden wird, dass man jetzt es auf einmal den Angestellten recht machen muss oder so. Und also da kann ich einfach nicht einstimmen in diesen Chor, muss ich sagen. Einfach aus meiner eigenen Erfahrung als Angestellte. Also ich habe auch von meinen bisherigen Arbeitgebenden häufig das Feedback bekommen, dass ich eigentlich nicht, oder wie soll ich sagen, dass ich mit einer hohen Eigeninitiative und mit einem Verständnis für die Zusammenhänge agiere. Und ich weiß aber, dass diese Art zu arbeiten auch eine Voraussetzung hat, und zwar ein Vertrauen und eine Kollegialität untereinander. Und ich glaube eben nicht, dass es immer funktioniert. Also es gibt natürlich auch immer Konstellationen, wo das nicht so gut passt. Aber in der Regel steht schon im Zentrum diese hohe Ambition, die man in seinen Arbeitsergebnissen am Ende sehen will, die man im Entwurf am Ende sehen will, und ein Weg, wie man da gemeinsam zukommt und sich möglichst dieser Funke überträgt. Mhm. Der Funke von denen, die vielleicht mal dieses Büro gegründet haben oder wie ich jetzt als Partnerin dazustößt und versucht, das mit voranzutreiben in diesem Duktus, aber auch der Menschen, die hier schon viel länger sind als ich in diesem Büro. Mhm. Denn alle, die hier angestellt sind, sind ja länger da. Das ist ja auch so.
Ja, okay. Und der Punkt mit der Kompetenz und auch der Hierarchie, da möchte ich mal kurz bleiben. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wenn man miteinander gut arbeitet, dass so eine Führungspersönlichkeit ja auch oft gewünscht ist, auch von Teams. Ne? Also jemand, der das gut kann und der eben den Leuten Raum gibt. Das hast du mal in einem Interview zu mir gesagt, dass du auch den Leuten selber Raum gibst und denen die Möglichkeit gibst, etwas zu tun, was sie nicht unbedingt können oder wofür sie nicht unbedingt eingestellt wurden. Weil du hast gesagt, man sieht das bei Büros so, dass die immer die Leute führt, die eine Sache einstellen, und dann machen die das jahrelang, obwohl wir generalistisch und breit gefächert ausgebildet sind. Würdest du das hast du als Angestellte gesagt, würdest du das jetzt sozusagen aus Sicht der Partnerin, assoziierten Partnerin, auch unterschreiben? Oder bist du gespannt, ob das so bleibt? Oder ob man dann doch aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen sagt, naja, Person X kann eben Y super gut und deswegen ist es einfach nur logisch, dass sie das die ganze Zeit macht?
Ja, jetzt ist es so, wir sind ja ein relativ kleines Büro und wir sind auch ein Büro, was von den Bauaufgaben her ein großes Leistungsbild abdeckt. Und deswegen sind unsere Aufgaben vielfältig hier. Also wir können eigentlich nur so arbeiten, dass alle auch ein bisschen sich um alles kümmern. Oder mal jemand, der in Projekten arbeitet, auch im Wettbewerb mitarbeitet. Und die Kolleginnen und Kollegen, die wir hier haben, die haben da Lust zu. Und das ist schon so eine Voraussetzung auch. Insofern habe ich das Gefühl, ja klar, hat jeder seine Schwerpunkte oder seine Fähigkeiten. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig so sein muss, dass jeder in einer Leistungsphase verhaftet ist in der gleichen Typologie über die nächsten Dekaden. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ja ein bisschen was umkrempeln. Ne? Wenn wir kreislaufgerecht bauen, müssen wir ja relativ früh zum Beispiel über ein Thema wie Baustelleneinrichtungen nachdenken. Und wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er kann nur in frühen Phasen arbeiten und da nur mit einem ganz dicken Skizzenstift so, dann funktioniert das ja auch nicht zusammen. Ja. Also ich glaube, dieses Thema, dem wir uns widmen, das verlangt eigentlich auch dieses Denken über die einzelnen Leistungsphasen hinaus, über die einzelnen Themen hinaus. Und wir haben schon Leute mit Stärken und Schwächen hier, aber sind eigentlich alle Allrounder, würde ich sagen.
Das ist ja eh interessant, dass beim kreislaufgerechten Bauen, das hat auch Kim in der Episode erklärt, wo sie zu Gast war, dass man in den Phasen auch öfter hin und her springen muss, je nachdem, ne, weil das Material schon mal da ist, der Entwurf musste erst gemacht werden, wenn das genau. Material da war und so weiter. Und von daher ist die Flexibilität ja auch gewünscht oder erforderlich, sagen wir mal so. Kommen wir mal zur Königsdisziplin der ehemaligen vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich bin noch so ausgebildet, das Entwerfen, ja, ist die Königsdisziplin. Wir sehen das auch in der Geschichte natürlich, dass die Ikonen des Entwerfens, die werden für ihren großen Wurf dann belohnt. Wie verändert sich das durch New Work, durch die interdisziplinären Teams? Ich meine, es gibt ja trotzdem auch heute noch Leute, die gut entwerfen kann. Das ist ja immer noch so, dass das etwas Tolles ist in diesem Beruf. Das kann auch nicht jeder. Wie geht das dann zusammen? Wer erntet die Lorbeeren in so einem interdisziplinären Projekt?
Ich glaube, das ist bei uns das Büro, ehrlich gesagt. Also mir geht es nicht darum, hinterher bei einem Wettbewerb draufzuschreiben, den habe ich gemacht oder den hat Margit gemacht oder Kim oder Lina oder Laura. Mhm. Also das ist für uns eigentlich so, dass wir versuchen, die Wettbewerbe zu besprechen oder eben die frühen Phasen von Entwürfen zu sprechen. Das ist auch nicht so, dass das immer in allen Teilen optimal gelingt mit der Abwesenheit oder so. Also da gibt es natürlich schon auch Themen, an denen wir auch arbeiten müssen, wie wir das zum Gelingen bringen, dass man entweder wirklich tief eintaucht oder dann eben nur zeitweise hinzugezogen ist. Das sind auch alles Strukturen, die wir uns jetzt so gemeinsam aufbauen. Aber vom Grundsatz her geht es uns schon darum, dass wir alle on track sind sozusagen. Mhm. Und wir haben jeden Montag hier im Büro ein Team-Meeting, wo wir die Inhalte, an denen wir arbeiten, teilen. Und zwar ziemlich frisch teilen, wochenfrisch teilen. Ja. So. Und meine Kollegin Isabella, die bereitet das für uns auf. Und wir schauen dann einmal durch die verschiedenen Projekte und besprechen auch kurz das eine oder andere. Oder da ist auch Raum, mal eine Frage zu stellen zum Entwurf. Warum habt ihr das so gemacht? Oder seid ihr euch sicher an der oder der Stelle? Und wir sitzen zusammen als Team und ich habe das Gefühl, jeder traut sich auch zu sagen, was er denkt. Und das ist, glaube ich, so ein Kernding eigentlich. Also das hatte ich schon in den Entwurfsteams ganz früh, dass ich gemerkt habe, der Schlüssel dazu, dass eigentlich so eine Teamarbeit beim Entwerfen gelingt, ist eigentlich, dass man so einen sicheren Raum schafft. Mhm. Dass niemand das Gefühl hat, wenn ich das jetzt aber äußere, dann macht sich jemand über mich lustig. Oder es gibt irgendwie nur die eine Person im Raum, die eigentlich sagen darf, was ein guter Entwurf ist.
Ja, ich musste gerade an Studium denken. Das war in Gruppenarbeiten ja auch schon so, dass man manchmal, wenn man zu dritt oder zu viert war, die eine Person wollte so total frei machen und dann irgendwann kam, nein, so nicht. Und man hat sofort auf eine Art und Weise alles zugemacht.
Ja, ich würde vielleicht nochmal anknüpfen. Das gelingt ja auch nicht immer, dass man in der Teamkonstellation, in der man ist, zu überzeugenden Ergebnissen kommt oder in jedem Moment diese Teamoffenheit behalten kann. Also es gibt schon auch immer irgendwann ein Nadelöhr, wo sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen.
Ja.
Und das vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang hatten, nicht missverstehen, ne? Oder ist das dann eine softe Führung? Wir arbeiten mit einem Zeitdruck, wir haben Timelines, wir wollen auch wirtschaftlich und effizient arbeiten. Und da ist es natürlich schon so, dass es Zeiten gibt, wo es diesen Raum gibt und dann gibt es Zeiten, in denen gibt es den nicht. Das ist halt alles nicht so schwarz-weiß. Es gibt schon auch immer mal einen Tunnel, in dem man dann eben möglicherweise schneller Entscheidungen treffen muss und die sind dann nicht immer im Konsens abgestimmt, sag ich mal. Aber der Gesamtanspruch von uns hier im Büro ist, dass wir gemeinsam als Team diese Entwürfe tragen und uns damit identifizieren können, wenn die am Ende gebaut sind. Und diesem Anspruch wollen wir gerecht werden und nicht, dass sich hier Einzelne profilieren. Und das ist, glaube ich, eigentlich der wesentliche Unterschied. Also was ist eigentlich dein Ziel bei dem Ganzen?
Nochmal zur Führung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Du förderst sozusagen auch eher dann die Einzelnen. Also und fordern und fördern kommt ja auch einher mit, ja, du erwartest trotzdem, dass oder gerade deshalb, dass besonders viel Engagement vielleicht reingesetzt wird.
Dazu gehört auch so ein bisschen eine Feedback-Kultur, die wir pflegen oder die ich glaube, auch ich pflege. Also ich glaube, Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, merken auch schnell, ob wir gut zusammenarbeiten oder ob es da an einigen Punkten hakt, weil ich das durchaus auch formuliere, wenn ich das Gefühl habe, es gibt Hürden, die wir gemeinsam abbauen müssen. Also ich glaube schon sehr daran, dass man an den Punkten, an denen man Spannungen spürt, dass man auch in die reingehen muss, dass man die sozusagen nicht versuchen sollte, wegzudrücken, sondern genau an dem Punkt, das auch zu benennen, worum es geht, um auch dem Gegenüber die Chance zu geben, darauf zu reagieren. Ne? Weil wir sind ja alle irgendwie Wesen, die mit ihrer eigenen Welt im Kopf rumlaufen und an so einer Kommunikationsschnittstelle unheimlich viele Missverständnisse auftreten. Und das ist nicht immer unbedingt einfach, in der Architektur zu diesen Ergebnissen zu kommen, die wir uns wünschen und die wir uns vorstellen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass der Kommunikationsweg klar und rein ist oder bereinigt ist, aus meiner Sicht. Ne? Und da gebe ich mir zumindest viel Mühe mit diesen ganzen Schulungen, die ich in den ganzen tollen Büros, in denen ich gearbeitet habe, machen durfte, zu Führung, zu Feedbackkultur und so weiter, das auch echt aktiv anzuwenden und ein Feedback zu geben, was auch mal kritisch sein kann, was auch mal was zur Arbeitsweise ausdrücken darf, was aber mit einer Wertschätzung kommuniziert ist. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Es müssen natürlich andere am Ende immer beurteilen, ob das so ist, aber es ist zumindest mein Ziel, das so zu tun.
Mhm. Ja, ich meine, Ziele ist wahrscheinlich auch das, worüber man besonders sprechen muss, ne? Wenn Einzelne vielleicht zu ambitioniert sind oder mehr Lorbeeren haben wollen und man eben kommuniziert. Es ist ja in anderen Büros auch so, dass dann der Büroname da steht. Ne? Und es gibt auch, glaube ich, in vielen auch größeren Büros Leute, die das irgendwie frustriert auf Dauer, immer die Entwürfe zu machen, dann steht da nie der Name, wie auch immer. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das habt ihr hier ja nicht als kleineres Büro. Und für dich ist das wahrscheinlich, du warst ja wahrscheinlich noch nie in so einem kleinen Büro, ne? Oder? Also selber auch als Angestellte nicht, oder?
Ganz am Anfang,
Am Anfang in der Schweiz.
Nee, in Köln tatsächlich. Ich habe meine ersten Berufsjahre bei Gernot Schulz verbracht. Und damals war er, als ich kam, war er tatsächlich allein im Büro. Also da waren wir erstmal zu zweit.
Das ist sehr klein. Jetzt wechsle ich mal ganz radikal das Thema hier. Du bist seit Anfang 2022 Vorstandsmitglied der Architektenkammer Berlin und engagierst dich dort ebenfalls für bessere Arbeitsbedingungen für ArchitektInnen. Welche Themen interessieren dich da besonders? Es ist natürlich offensichtlich, dass du dich für kreislaufgerechtes Bauen interessierst, aber welche Felder steckst du da sonst noch gerne ab?
Ja, ich glaube, dass so ein Thema, wovor viele so ein bisschen zurückschrecken, dieses Thema Verträge und Honorare. Also es ist ein Ausschuss, der mich schon interessiert, wo ich auch noch viel Luft nach oben, ehrlich gesagt, sehe in der aktuellen Diskussion.
Und ja, muss total angepasst werden, ne, die HAI.
Ja, und die wird ja eben auch ständig immer wieder novelliert, aber nicht unbedingt so weitreichend, wie wir uns das von Planenseite vorstellen. Mhm. Und das ist ja ein Dialog, diese Novellierung der HAI, wo uns dann eben, also beziehungsweise dem Ausschuss bei der BAK, der das dann an der Stelle betreut, eben auch die auftraggebenden Seite gegenüber sitzt und sagt, wenn ihr dazu stark rangeht an die HAI, dann hat die vielleicht dann auch irgendwie, kommt die nicht mehr in die Nutzung so stark und das ist dann auch nicht gut für euch. Also das ist schon ein schmaler Grat, da auch wirklich Neuerungen einzuführen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, also die Wirtschaftlichkeit von Architekturbüros, mit dem wir uns stark auseinandersetzen müssen. Weil ich schon beobachte, dass es an der Stelle oft Schwierigkeiten gibt, dass wir als Gesellschaft insgesamt uns da auch so in eine Situation gebracht haben. Das sieht man ja in anderen kreativen Branchen auch, ob in der Musik oder Gestaltung, Grafik und so weiter, dass diese Themen Urheberrechte und wie viel Geld bei Künstlern eigentlich ankommt, ne? Gerade in der Musikindustrie auch, dass sich das ganz stark verändert hat. Und wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir damit um, dass ganz offenbar ein gesellschaftlicher Konsens herrscht, dass die Leistung, die wir erbringen, viel stärker eine Dienstleistung ist und gleichzeitig trotzdem in diesen Werkvertragskonstrukten stecken. Also wir werden zwar an vielerlei Stelle behandelt wie Dienstleister, schulden aber ein Werk. Und das bedeutet auch, dass der Faktor Zeit in der HAI keine Berücksichtigung findet. Weil wir ja das Werk schulden, es ist ja egal, in welcher Zeit wir das sozusagen fertigstellen. Und das ist so ein gewisser Widerspruch, wo ich das Gefühl habe, dass das wandelt sich auf der einen Seite und zieht auf der anderen Seite nicht gleichmäßig mit. Ja. Und was bedeutet das dann für alle Menschen, die diese Berufe ausüben? Also wollen wir das wirklich jedem Einzelnen überlassen, ob er das eben gut verhandeln kann? Oder müssen wir dann nicht als Kammer auch viel stärker in vorderster Reihe stehen, für Rahmenbedingungen zu sorgen, in denen eben auch junge Leute nachkommen können, ohne dass sie viele Jahre Erfahrung mit Kalkulation und Verhandlungsgeschick aufweisen und werden trotzdem gerecht bezahlt? Und das ist eben nicht immer so, leider.
Ja, dann bleibt es sozusagen spannend, in welche Richtung sich das entwickelt. Du machst dich dafür stark. Ja, du setzt dich auch für Chancengleichheit ein. In welcher Hinsicht machst du dich auch für Frauen stark, wenn du das in Kürze vielleicht beantworten kannst?
Ich glaube schon, dass es da viel Bedarf gibt, dass wir auch Frauen in unserem Berufsbild stärken, weil einfach Frauen wahnsinnig viel Talent haben, was nicht gehoben ist. Also ich sehe das gar nicht so stark jetzt aus einem, sagen wir mal, solidarischen Aspekt, um ehrlich zu sein, sondern einfach aus der Frage danach, wie gestalten wir eigentlich unsere Umwelt und wer gestaltet unsere Umwelt mit welchem Background und mit welchem Wissen. Und meine Erfahrung in den Büros, in denen ich bisher gearbeitet habe, so toll sie waren im Einzelnen, gibt es doch eben einfach nach wie vor eine Arbeitskultur, die dazu führt, dass Frauen oft stiller sind, gerade in den Entwurfsphasen stiller sind. Also, dass sehr stark von Frauen auch erwartet wird, dass sie in eine Support-Situation geraten in den Büros, ne? Dass sie Ideen von anderen ausprobieren, aufzeichnen und so weiter. Also, dass so dieses Behaupten der eigenen Positionen und der eigenen Gestaltungsabsicht, dass das nicht so weit zum Tragen kommt, wie ich mir das wünschen würde oder wie ich denken würde, wie es auch gerecht wäre. Ja, ja, also und gerecht auch im Hinblick auf das Talent, was vorhanden ist. Und ich glaube, die Welt hat ein Recht darauf, dass die besten Talente unsere Welt gestalten und nicht diejenigen, die gesellschaftlich am meisten Macht haben.
Ja, jetzt ist in diesem Büro ja sehr viel Female Power sozusagen, also es sind sehr viele Architektinnen hier. Das ist natürlich eine super Voraussetzung, um diese Talente zu heben und die Sichtbarkeit und auch eine Vorbildfunktion einzunehmen natürlich. Wie wird es mit LXSY jetzt weitergehen?
Jetzt haben wir ja gerade erst angefangen und sind jetzt in einer Phase, wo wir unsere Rollen, also die Rollen von uns dreien, Margit, Kim und ich, versuchen zu schärfen, uns so auch begleiten lassen dabei, wie wir das Büro in Zukunft gemeinsam führen. Uns geht es ja im Wesentlichen darum, das Thema kreislaufgerechtes Bauen auch in eine Skalierung zu bringen. Und wir tun das auch schon zum Teil, jetzt verglichen mit den Jahren zuvor. Allerdings glaube ich, dass da noch wesentlich mehr geht. Und ich bringe natürlich ein bisschen strukturelles Know-how auch aus den Büros mit, in denen ich bisher gearbeitet habe. Und ja, wir sind gerade dabei, uns da verstärkt aufzustellen, sodass wir eben auch größere Projekte in diesem Gedanken des kreislaufgerechten Bauens umsetzen.
Dann viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview, Wiebke Arms.
Vielen Dank.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Und ihr könnt ab sofort und nur bis Ende Juni noch ein kostenfreies Early Bird Ticket ergattern. Der Promocode lautet AF 2024. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur. Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.